Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wir haben den zweiten Adventssonntag. Und Advent ist ja nicht bloß, dass man jetzt eine Kerze nach der anderen anzündet, sondern es ist auch, dass wir wissen, Jesus kommt wieder. Das ist ja der eigentliche Inhalt von Advent. Jesus hat sein Kommen angekündigt und Advent, Ankunft, er kommt. Und dann ist die spannende Frage natürlich, die oft gestellt wird, wann wird das denn sein? Und wir hören das oft, dass Leute anfangen zu rechnen und zu sagen, wann ist das? Ich weiß noch, da hat mir einer gesagt, er weiß es, er hat es ausgerechnet. Habe ich gesagt, Jesus, sag doch ganz klar, ihr wisst weder Tag noch Stunde. Sagt er, ja, aber das Jahr kann man ausrechnen. Habe ich gedacht und habe ihm gesagt, nee, das heißt, wenn in der Bibel steht, ihr wisst weder Tag noch Stunde, dann wissen wir auch nicht das Jahr. Interessant ist, dass Paulus in seinem vermutlich ersten Brief, den er schreibt, der erste Thessalonicher Brief, auf diese Frage schon eingeht und sagt, dass das ja nicht nötig ist. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und nach den näheren Umständen, sagt er, dieser Ereignisse, da braucht ich euch nichts zu schreiben. Das ist gar nicht nötig. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Die Frage, wann wird das sein, die stellt sich ja oft deswegen, dass Leute sagen, ja, wenn ich das wüsste, wann er kommt, dann würde ich mich darauf einstellen. So als hätte Jesus gesagt, seid bereit an dem Tag, an dem ich komme. Aber stattdessen hat er gesagt, wir sollen bereit sein, bis er kommt und nicht an diesem Tag. Und ganz unter uns, wie oft passiert das, dass wir wirklich frühzeitig irgendwas auf uns einstellen, ne? Wenn die Steuererklärung bis 31. Mai dort sein muss, wann fangen wir an? Jesus weiß ganz genau, dass das nichts bringt. Dass wir als Menschen gern das alles auf den letzten Drücker verschieben. Und deswegen sagt er, nein, das Beste ist, ihr seid immer bereit. Was lernen wir jetzt, was schreibt Paulus jetzt hier über diesen Tag, über den Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt? Er gebraucht dazu verschiedene Bilder. Das eine ist das des Diebes in der Nacht. Der Dieb, der kommt eben nicht dann, wenn man damit rechnet. Keiner von uns hat im Terminkalender stehen, in der Nacht zu Donnerstag, bitte aufpassen, da kommt der Dieb. Ja, das weiß man nicht vorher. Und ein weiteres Bild, das Paulus noch verwendet, neben dem des Diebes in der Nacht, wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Ich habe jetzt so überlegt, was ist das eigentlich für ein Bild? Wehen, die eine schwangere Frau plötzlich überfallen. Da kann ich als Mann natürlich nicht so sehr viel mitreden, aber ich habe das ja zumindest aus einer gewissen Entfernung dreimal mitgekriegt, wie das ist. Also von daher, wie ist das? Ist das ein Unheil, was einem überfällt? Normalerweise ist es doch so, wenn ein Kind unterwegs ist, dann freut man sich doch mindestens ein Dreivierteljahr lang drauf. Das ist doch nicht, dass man sagt, oh, wei, oh, wei. Also wenn das so ist, ja, dass man sagt, oh, Backe, bin ich wirklich schwanger oder nicht, dann, da ist ja irgendwas schiefgegangen. Sondern es ist etwas, worauf man sich freut. Das ist ein stehender Begriff, das freudige Ereignis, ja, von dem man auch weiß, die Ursache, die liegt ein paar Monate zurück. Und diese Ursache, die ein paar Monate zurückliegt, die ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Sondern es ist eigentlich klar, wenn ein Kind unterwegs ist, dann weiß man auch, es kommt irgendwann raus. Und das ist das Erste, was Paulus hier sagt mit diesem Bild der schwangeren Frau, dass er sagt, der Anfang ist gesetzt und das Wiederkommen von Jesus ist unaufhaltsam. Da kann keiner sagen, naja, vielleicht bleibt es ja doch drin. Nee. Irgendwann kommt die Herrschaft von Jesus raus. Fertig. Es ist unaufhaltsam. Und trotzdem hat es etwas Überraschendes. Es ist ja immer wieder faszinierend, ne? Wie man dann vorher den Tag ausrechnet und sagt, dann und dann ist Stichtag. Und manche, die lassen sich eine Woche länger Zeit und manche kommen schon 2 Wochen früher. Das ist völlig überraschend. Keiner kann irgendwo sagen, dann und dann stelle ich mich drauf ein und fahre ins Krankenhaus. Und wenn das dann nötig ist, dann ist es nicht gerade sehr angenehm. Aber das ist das Überraschende dabei. Und das finde ich spannend, dass Paulus das jetzt damit beschreibt, dass er sagt, es ist auf der einen Seite steht es fest, dieser Zeitpunkt, dass er kommen wird. Nur wann er genau sein wird, weiß keiner. Es ist also einerseits unaufhaltsam und es ist doch überraschend. Und etwas, was auch immer wieder zu beobachten ist, und es hat jeder wahrscheinlich schon mal zumindest bei anderen mitgekriegt, wenn nicht bei sich selber, dass in dem Moment, wo das Kind dann da ist und in den Armen liegt, ist plötzlich auch der Schmerz vergessen. Auf einmal zählt das alles nicht mehr gegenüber dem Kind, was da geboren ist. Die Freude überwiegt alles. Auch das ist ein Vergleichspunkt, den Paulus hier ja anführt und sagt, ja, es werden noch vielleicht bis dahin eine schwierige Phase auf uns zukommen, auch als Christen, aber das, was danach kommt, wird alles, alles überwiegen. Vor der Freude, da liegen die Wehen. Jetzt geht es aber nicht darum, dass wir ausrechnen, wann wird das sein. Also wird es doch darauf ankommen, wie sieht das aus, bis dahin zu warten? Wie erwarten wir jetzt das Kommen von Jesus? Und wir lesen dann weiter. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch auch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Wenn ihr also nicht zur Nacht gehört und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dann dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit einem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Wir gehören nicht zur Nacht, nicht zur Finsternis, sondern zum Tag. Licht ist Klarheit, ist Helligkeit, ist Wahrheit. Das ist etwas, was durchschaubar ist, woran man weiß, woran man ist beim Licht. Aber welche Begriffe hier Paulus aufzählt, die finde ich sehr spannend. Zum einen spricht er davon, wir erwarten Jesus wach. Wach ist jemand, der voll da ist, jemand, der sieht und hört und der in der Lage ist zu reagieren. Nicht, indem man die Augen verschließt und sagt, ach, wird wohl nicht so sein. Mir ist dazu ein biblisches Beispiel eingefallen, ein Gegenbeispiel. Das ist schon einige Jahrhunderte vorher, bevor Paulus das schreibt, da ist ein Prophet, der ist von Gott gesandt nach Ninive und hat sich auf den Weg gemacht, aber stracks in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Spanien. Und dann weiß er genau, als dieser Sturm da über Mittelmeer sich zusammenbraut und die Wellen immer höher, der Sturm immer heftiger wird, er weiß genau, was los ist, der Jona. Und dann lesen wir, er zieht sich zurück unten im Laderaum, ganz unten im Schiff und schläft. Das ist diese typische Reaktion, ja? Ich ziehe mir die Decke über den Kopf und hoffe, dass es irgendwie vorbeigeht. Dieser Humor Gottes, wenn dann beschrieben wird, da kommen diese heidnischen Seeleute und fordern den Propheten auf, aufzustehen und zu beten. Die Heiden kommen und sagen zum Propheten, er soll beten. Und dann zerren sie ihn raus und sagen so, und jetzt wirst du dich nicht länger verkriechen. Paulus beschreibt hier und sagt, wenn wir Jesus erwarten, dann tun wir das nicht, indem wir uns irgendwo die Decke über den Kopf ziehen und sagen, wird schon alles an uns vorbeigehen und irgendwann tut es einen großen Schlag und Jesus ist da. Sondern wach heißt, ich kann Dinge wahrnehmen, ich kann Dinge beurteilen, ich kann mich auf veränderte Verhältnisse einstellen, Ich kann wahrnehmen, was um mich herum passiert und kann es einordnen mit dem, was uns in der Bibel beschrieben wird. Und wenn vieles damit zusammenhängt, dann kann ich darüber nachdenken und sagen, ja, das ist doch das, was Jesus verheißen hat. Wach, also nicht schlafen, nicht die Augen verschließen, sondern wer wach ist, der ist ansprechbar und er kann reagieren. Wir dämmern nicht vor uns hin und sagen, irgendwann wird's doch irgendwann morgen sein und Jesus ist da. Sondern dass wir bewusst in dieser Welt leben und auch damit rechnen, dass das, was Jesus versprochen hat, eintritt. Wir nehmen es wahr. Der zweite Begriff ist nüchtern. Wir wollen wach sein und nicht betrunken. Ich glaube aber, dass Paulus hier mit nüchtern nicht nur jetzt überzogenen Alkoholkonsum meint, sondern nüchtern oder benommen oder irgendwo nicht ansprechbar, berauscht, das ist auch noch im übertragenen Sinn. Was heißt denn, wenn jemand berauscht ist, wenn jemand irgendwo betrunken ist? Wenn irgendwann jemand mit 0,5 oder 0,8 oder 1 Promille Auto fährt, was passiert? Das erste ist, der Blickwinkel verengt sich. Ja? Man kriegt nicht mehr mit, was da außen ist, sondern der Blickwinkel ist verengt auf einen bestimmten Punkt. Und das ist das Gefährliche beim Autofahren, weil man nicht mehr mitkriegt, was da am Rand passiert. Man kriegt nicht mehr mit, was im Augenwinkel passiert. Also das Erste, wer berauscht ist, der fokussiert sich bloß noch auf bestimmte Punkte und kriegt nicht mehr das Ganze mit. Soll ja gelegentlich auch unter uns Christen vorkommen, dass wir uns auf ganz bestimmte Dinge so fokussieren und meinen, das wäre das ganze Evangelium, ja? Ich will jetzt nicht von Leuten reden, die sagen, das ganze Evangelium bestünde bloß darüber, wie wir über Abtreibung und Homosexualität denken als Christen und alles andere wäre unwichtig. Fokussieren auf einen Punkt. Wer berauscht ist, hat einen eingeschränkten Blickwinkel. Zweiter Punkt, wer berauscht ist, wer beschwipst ist, hat Probleme, das Gleichgewicht zu halten. Na, typischer Fall, Autofahrer fährt Schlangenlinien. Und früher, bevor die Polizisten dann ihr Gerätchen im Auto hatten zum Reinpusten, dann hieß es, dann laufen Sie mal auf dieser Linie. Und wenn er das nicht mehr konnte, sondern immer von einem Extrem ins andere geschwankt ist, dann wusste man, ab zur Blutprobe. Wer beschwipst ist, sagt Paulus, wer beschwipst Christ ist, schwankt zwischen Extremen. Heute mal so, heute mal anders. Man findet nicht mehr das Maß dazwischen. Man schwingt zwischen völlig Plus und völlig Minus. Ein weiteres Merkmal eines, der beschwipst ist, ist, der hat immer recht. Ich habe mal zu einem gesagt, ich diskutiere nicht mit jemandem, der 2 Promille Vorsprung hat. Da habe ich keine Chance. Der hat immer recht. Wenn wir so auftreten in dieser Welt, dass wir sagen, wir haben sowieso immer recht, ich habe gar keinen Bedarf, mit dir zu diskutieren und dir zuzuhören, das ist auch so eine Haltung. Paulus schreibt also, wir sind wach und wir sind nüchtern. Besonnen heißt, dass man Gefahren erkennen kann. Besonnen zu reagieren heißt, dass man seine eigenen Grenzen kennt und nicht sich überschätzt und meint, ich habe den ganz großen Durchblick. Und dass man auch die Versprechen Gottes ernst nimmt und wahrnimmt und die Weite des Wortes Gottes und die Wahrheit des Wortes Gottes wahrnimmt und nicht seine eigene Erkenntnis für höher achtet als das, was Gott sagt. Also wachsam und nüchtern, sagt Paulus. Das ist die richtige Haltung, Jesus zu erwarten. Wach wahrnehmen, was geschieht und nüchtern einordnen, was wir sehen und hören. Und hören auf das Wort Gottes. In gesunder Erwartung leben. Wie sieht das aus? Wir gehören zum Tag und wollen daher nüchtern sein und zum Kampf bereit. Gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch schon tut. Wir gehören nicht der Finsternis an, sondern dem Tag. Und deswegen können wir und dürfen wir in einer gesunden Erwartung leben. Wenn wir das so lesen und von Panzer und vom Helm lesen, dann fällt uns natürlich gleich ein, Paulus, das hast du doch im Brief an die Epheser noch viel ausführlicher beschrieben. Und der Verdacht liegt ja nahe, dass man sagt, gut, das war jetzt der erste Brief von Paulus, der an die Thessalonicher, und später an die Epheser, dann ein paar Jahre später, hat er dieses Bild von dieser Überlebensausrüstung für Christen noch weit diffiziler ausgedrückt. Malt. Und da schreibt er dann von Wahrheit als Gürtel, von der Gerechtigkeit als Brustpanzer, von der Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen, auch eine Überlebensstrategie, dass wir den Schild als Glauben, den Glauben als Schild benutzen, dass wir den Helm der Hoffnung auf Rettung in Empfang nehmen und das Schwert des Heiligen Geistes, das Wort Gottes. Man könnte jetzt sagen, gut, da hat Paulus jetzt hier noch geübt an die Thessalonicher und da fallen ihm bloß zwei Vergleichspunkte ein. Später hat er dann weiter Gedanken sich gemacht. Vielleicht ist es aber auch Absicht, dass Paulus sich hier bewusst auf die beiden beschränkt und hier diese Überlebensausrüstung hier nur kurz skizziert. Vielleicht hat er, als er dort war, in Thessalonich das ausführlich erläutert und reicht hier der Panzer und der Helm. Überlebensausrüstung, das ist das, was Gott uns liefert. Bei dieser Überlebensausrüstung auf das Kommen des Herrn zu warten, ist nichts dabei, was man sich selber schneidert. Glaube, wir vertrauen darauf, auf das, was Jesus getan hat. Die Hoffnung auf Rettung, das ist das, was Jesus uns bringt. Die Wahrheit als Gürtel, damit wir nicht über die eigenen Füße stolpern. Die Schuhe, die uns befähigen, Schritte zu gehen, bewusste Schritte, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Eine andere Beobachtung ist noch, wir können jetzt sagen, gut, der spricht ja von der Rüstung, vom Brustpanzer, vom Helm, aber es ist noch was anderes, was oft bei Paulus auftaucht, nämlich, es kommt auch hier in 1. Thessalonicher 5 diese drei Begriffe vor, die oft bei Paulus auftauchen. Das ist der Glaube, Liebe und Hoffnung. Vielleicht ist das, was er so an die Thessalonicher so besonders betont, dass er nicht jetzt auf ein einziges dieser Bilder geht, sondern dass er das miteinander verbindet. Glaube, das ist, wir vertrauen auf Gottes Kraft. Wir werden nicht am Ziel ankommen, weil wir so tapfer sind, weil wir so mutig sind, sondern weil wir auf das trauen, was Gott in Jesus für uns getan hat. Wir vertrauen auf das, was er tut an uns. Und wir sind nicht deswegen mutig, weil wir uns stark vorkommen, sondern weil er in uns handelt. Und dann ist die Rede von der Liebe. Bewegt von der Liebe Gottes, seine Liebe, die uns gilt, die in Jesus sichtbar geworden ist. Liebe, die sich gezeigt hat in dem, was Jesus für uns getan hat. Und das ist das, hinter das keiner von uns je wieder zurück kann. Und wenn wir jemals in Zweifel sind, ob diese Liebe Gottes uns gilt, dann denken wir an Jesus, der dort vor 2000 Jahren schon bald am Kreuz gestorben ist, wo es bewiesen ist, dass Gott es ernst meint mit seiner Liebe zu uns. Seine Liebe, mit der er uns freigekauft hat, von der er sagt, dass diese Liebe unser Denken, unser Leben verändern wird, sodass wir dieses Evangelium nicht für uns behalten werden, sondern dass wir auch anderen es weitergeben, dass diese Liebe auch für andere Menschen gilt, denen wir begegnen. Und die Hoffnung, das heißt, wir vertrauen darauf, dass das Versprechen, das Jesus uns gegeben hat, dass das gilt. Hoffnung ist nicht nur einfach so eine Haltung, ja, wir hoffen, dass es besser wird, sondern die Hoffnung ist, wir leben heute schon das, was Gott uns für die Ewigkeit versprochen hat. Und weil wir heute schon wissen, dein Wille geschieht, dein Reich kommt, deswegen beten wir, dass es auch schon heute in unserem Alltag passiert, dass sein Wille geschieht und dass sein Reich gebaut wird, heute bei uns. Weil wir wissen, die Hoffnung sagt, es wird einmal überall gelten, und die Hoffnung sagt, deswegen soll es auch heute bei mir gelten. Wir nehmen im Glauben das vorweg, was Jesus versprochen hat, dass es kommen wird. Was bleibt, ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, am größten von ihnen ist die Liebe, ist aus dem berühmten Kapitel 1. Korinther 13. Und Paulus verbindet das hier mit diesem Bild von dieser Waffenrüstung und sagt, das ist die Ausrüstung auf den Tag, wenn Jesus kommt. Es geht nicht darum, irgendwelche Tage auszurechnen und Kalendarien da zu erstellen und Zeitpläne und zu sagen, dann und dann, sondern heute kann das schon in deinem Leben beginnen, was Gott in Ewigkeit versprochen hat und was dann gilt. Das ist Advent. Heute schon in der Wirklichkeit leben, die diese Welt um uns herum noch nicht sieht, die unsere Augen auch noch nicht sehen, aber die wir durch unser Leben, unser Handeln und Denken schon vorwegnehmen dürfen. Amen.